mal beten. Jesus Christus, wir brauchen dich und auch jetzt brauchen wir dich zum Reden und zum Hören. Danke, dass wir dein Wort haben. Bitte segne es du. Amen. Tja, ein Wunder. Genau, darüber möchte ich, das möchte ich lesen, wie es erzählt worden ist und euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Und zwar, Viola hat vorher gesagt, oder was vorgelesen zu Beginn, ein Text, ich kenne nicht, aber da waren so ein paar Fragen gestellt. Was glaubst du? Und warum glaubst du? Und dann, was macht es mit dir, was du glaubst? Und eigentlich bei diesem Text, über dieses Wunder, geht es auch genau darum. Ich möchte noch eine Frage dazu fügen. Wie glaubst du? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was macht eigentlich den christlichen Glauben aus, an den du vielleicht schon glaubst? Was ist denn das Besondere an ihm, im Gegensatz vielleicht zu allen anderen Religionen? Also man könnte vielleicht auch sagen, was sind so die Spielregeln? Was sind die Merkmale? Was ist das Besondere an diesem Glauben? Und es ist gar nicht unwichtig, dass wir uns diese Fragen stellen und eine Antwort darauf geben können, denn die Erfahrung vieler Christen ist, dass es immer dasselbe ist. Diese Wesensmerkmale des Glaubens ändern sich nicht. Und ganz am Anfang lassen wir uns auf den christlichen Glauben vielleicht ein und dann kommt das Leben so dazwischen. Wir kommen vielleicht ab von der Nachfolge von Jesus so und es tut dann gut, wenn wir uns wieder auf das besinnen, worum es eigentlich geht, was eigentlich wichtig ist. Und deswegen ist es ist egal, ob du jetzt schon jahrelang im Glauben bist oder ganz frisch, es ist immer wieder wichtig, und auch ich merke es in meinem Leben, ist immer wieder wichtig, mich darauf zu besinnen, wie läuft es hier mit Jesus? Wie läuft das hier mit dem christlichen Glauben? Und wo habe ich mich vielleicht auf falsche Wege begeben? Die Geschichte ist in Lukas 18 geschrieben. Wer eine Bibel hat, darf das aufschlagen. Lukas Kapitel 18, Vers 35 bis 43. Es ist die Geschichte vom blinden Bartimäus, der geheilt wird. Hier in der Geschichte wird er zwar nicht Bartimäus genannt, aber im Markus-Evangelium. Aber ich lese es hier nach Lukas. Lukas 18, ab Vers 35. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Also Jesus sagte hier, Vers 42, dein Glaube hat dich gerettet. Ne? Der Glaube von Bartimäus. Das heißt, diese Geschichte kann uns ein Vorbild sein oder ein Hinweis geben, was es mit diesem Glauben so auf sich hat. Wir gehen Vers für Vers durch. Vers 35, da steht, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Das ist schon mal ganz entscheidend wichtig. In dieser Erzählperspektive ist klar, wer dieser er ist, nämlich Jesus. Und das ist das Erste und das Wichtigste. Im christlichen Glauben geht es um Jesus. Leute, das vergessen wir manchmal. Wir denken, na ja, man muss so sich ein bisschen mit den Begriffen auskennen, ne? Was, man muss das Lehrsystem glauben, christlicher Glaube so ein bisschen kapiert haben. Nein. Letztendlich, was musst du kapiert haben? Dass es um Jesus geht. Du musst nicht vom Kopf her, vom Intellekt her ganz viele Dinge wissen und abnicken. Darum geht es nicht. Es geht um eine Person. Paulus schreibt mal seinem Freund, dem Timotheus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Nicht ich weiß, was ich geglaubt habe. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, nämlich Jesus. Jesus Christus. Es geht um eine Person, nicht um irgendein System. Das Zweite, was hier klar und deutlich ist, ist, Jesus ist da und da ist der Bettler, der blinde Bettler. Und das ist eigentlich genau die Situation von uns Menschen. Gott gegenüber sind wir wie blinde Bettler. Äußerlich sieht man das nicht, vielleicht sind wir reich oder was auch immer, ja, oder sehen toll aus, keine Ahnung. Aber vor Gott ist das alles nichts. Ja. Und wir denken oft auch in unserem, in unserem christlichen Denken, dass wir doch irgendwie so ein bisschen Leistung doch vorweisen können. Wir waren doch gehorsam, wir waren doch treu und so weiter. Das ist vor Gott alles nichts. Ja. Man kann nicht sagen, yo, ich habe möglichst viel vom christlichen Glauben an Gesetzen gehalten und so weiter. Das ist vor Gott alles nichts. Wir sind wie blinde Bettler. Wir sehen nicht, was eigentlich los ist. Wir sind blind und wir sind Bettler. Wir haben nichts vorzuweisen. Ja, weil eigentlich von Natur aus unser rebellischer Wille, unser Ego so herrscht. Wir kommen mit unserer Schuld nicht klar. Das ist das Problem von uns Menschen. Deswegen haben wir Jesus so bitter nötig. Und das wird hier gleich so deutlich gemacht. Jesus ist da und da ist der blinde Bettler. Und das nächste hier, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, die beginnt damit, dass Jesus kommt zu diesem Bettler. Nicht der Bettler muss anfangen und sich was nur einmal anstrengen. Gerade andersrum, Jesus kommt. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre der Bettler bis an sein Lebensende immer noch blind geblieben. Ja? Nicht wir kommen zuerst zu ihm, nicht wir machen den ersten Schritt, sondern Jesus auf uns zu. Ich weiß nicht, das ist beim allerersten Mal natürlich auch so, aber mit der Zeit, im christlichen Glauben, ich weiß nicht, wie es dir da geht, mir geht es auch manchmal oft so, dass ich dann wieder bei mir selber ansetze und denke, naja, irgendwie läuft es gerade nicht, jetzt muss ich mich ändern, muss ich mich wieder aufraffen, muss ich mal wieder den ersten Schritt machen. Und wir sehen gar nicht, dass Jesus schon längst den ersten Schritt gemacht hat. Wir müssen nicht irgendwie Punkte sammeln, dass Jesus wieder sich uns nähert. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Glaube ist Gnade. Vers 36. Und als er, also der Blinde, die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Also er fragt nach, ey, was ist denn da los? Was ist denn da? Was ist denn das? Was ist das hier, so ein Aufruhr? Ja? Warum sind hier so viele Leute zusammen? Das heißt, übertragen ist es so, eigentlich so, Glaube ist eine Suchbewegung. Der Glaube sucht. Das ist am Anfang so und es wird es immer auch irgendwie bleiben. Jesus sagt, nur wer sucht, der wird finden. Ja? Wer sucht, der wird finden. Und das ist jetzt die andere Seite der Errettung. Ja, oder des Glaubens. Es gibt auch diese menschliche Seite, dass der Mensch eine Verantwortung hat, aktiv zu werden, etwas zu tun. Der Glaube ist eine Suchbewegung. Ich lese uns mal eine Stelle aus Hebräer 11. Da geht es nämlich auch um den Glauben. Und da werden ganz viele Leute aufgeführt aus der Geschichte Israels, die ganz tolle Glaubensmänner waren oder Glaubensfrauen. Aber in der Einführung wird ein bisschen was über Glauben erzählt. Und dann in Vers 6 heißt es da, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, also auch eine Bewegung, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, also dass er existiert, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt, Glaube ist eine Suchbewegung auf Gott hin. Und ich muss es glauben, nach Gott suchen und es glauben, dass er diese Suche auch belohnen wird, dass er sich finden lässt. Glaube ist eine Suchbewegung. Ja klar, Glaube ist aber auch eine Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, auf jeden Fall, das ist so. Ich darf auch sicher sein meines Glaubens. Aber Glaube wird auch immer eine Suchbewegung bleiben, weil ich habe Gott nicht in der Tasche. Jo, ich habe es einmal kapiert und zack, habe ich. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Nein, dann stehst du vor wieder eine neue Situation in deinem Leben. Du denkst, Mensch, ich verstehe dich gar nicht mehr. Ich kapiere gar nichts. Warum passiert mir das jetzt? Und dann ist es gut, wenn du dich wieder neu auf die Suche nach Gott machst. Gott, wo bist du hier und wie handelst du hier? Auch wenn ich dich gerade nicht verstehe, ich möchte dir näher kommen. Vers 37. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und das ist das Ende der Suche. Es ist immer wieder bei Jesus. Das allererste Mal und immer wieder neu in unserem Leben müssen wir da ankommen, dass wir unsere Suche bei Jesus beenden. Ich weiß nicht, wo du nach Frieden suchst, nach Heilung, nach Glück oder was auch immer du dir da so wünschst. Ist es bei deinem Partner, vielleicht beim Arzt, Psychologen, Reichtum, beim Vergnügen oder was auch immer du dir so alles so an Strategien entwickelt hast, dass es dir ein bisschen besser geht. Wisst ihr, ich glaube, wir sind mit, sagt man auch manchmal, mit so einem riesen Loch geschaffen, ja, das Loch der Ewigkeit. Sprüche heißt es mal, da sagt der Salomo, die Ewigkeit ist den Menschen ins Herz gelegt. Und das ist so ein riesen Loch und das kann kein Mensch und nichts auf dieser Welt kann das füllen, sondern nur Jesus allein. Nur Jesus kann der Seele Frieden geben. Ja, jemand hat es vorher im Gebet auch erwähnt. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil er uns geschaffen hat. Er ist unser Schöpfer. Und nur dort kann unsere Suche wirklich zur Ruhe kommen. Es ist gut, wenn wir uns darauf immer wieder besinnen und nicht bei anderen Dingen stehen bleiben und denken, das wäre es dann jetzt. Weiter, Vers 38. Und der Blinde rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. In diesem Vers werden zwei Dinge deutlich, die mit der Freiwilligkeit des Glaubens zusammenhängen. Das erste ist, das ist ganz interessant, er sagt: Jesus, du Sohn Davids, hilf mir. Ja, was war aber die Info, die er gekriegt hat? Jesus, der Nazarener, kommt. Also Jesus, der Typ aus Nazareth, der kommt da. Ja? Ein Mensch, der halt viele tolle Sachen gemacht hat. Er hat wohl, kommt hier raus, er hat von diesem Jesus schon gehört. Hat Wunder gehört, was der alles machen kann. Und jetzt nennt er ihn nicht Jesus, du Nazarener, sondern er sagt: Jesus, du Sohn Davids. Das ist ganz wichtig, weil Sohn Davids ist ein ganz besonderer Titel. Das ist der Titel des Messias, des Retters, ja, der von Gott geschickt wird. Die große Hoffnung Israels war über die Jahrhunderte hinweg, dass Gott diesen Messias, diesen Erlöser, den Befreier schickt, diesen Sohn Davids, den Sohn Gottes. Und der Blinde, der kriegt die Info, hier kommt Jesus, der Nazarener, und er zieht für sich den Schluss: Das muss dieser eine Retter sein, auf den wir schon so lange warten. Und genauso spricht er ihn an. Wisst ihr, Gott ist in dieser Welt nicht so offenbar, dass wir sagen können: Jo, so ist es, da ist es. Und alle Zweifel sind weg. So ist das nicht. Ja? Manchmal würden wir uns das wünschen, dass wir anderen sagen können: Guck mal, klarer Beweis, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Beweise, du kannst gar nicht anders als das anzunehmen. So ist das nicht. Und warum? Warum ist das nicht so? Warum offenbart sich Gott nicht so in dieser Weise und ist immer noch ein bisschen versteckt? Weil Gott die freie Wahl lässt. Wenn Gott es machen würde, hier erscheinen würde und sagt: Hier bin ich, hätten wir alle gar keine Chance mehr. Aber das möchte er nicht. Er möchte uns die freie Entscheidung lassen. Wer Gott erkennen will, der kann es auch. Und wer Gott nicht erkennen will, der hat genügend Gründe, das wegzuerklären. Gott lässt die freie Wahl. Und genauso haben wir es bei Problemen auch immer die freie Wahl. Wir können uns mit den äußeren Dingen rumschlagen und sagen: Oh Mann, der Mensch da, der wieder ärgert mich oder keine Ahnung, oder warum muss das jetzt wieder so passieren? Die äußeren Umstände, die können uns nerven. Oder dringe ich da durch und sage: Mensch, Gott, letztendlich habe ich es mit dir zu tun. In all meinen Problemen, letztendlich stehe ich vor dir. Und auch das, was mich da äußerlich so angeht, mich nervt, mich ärgert, letztendlich stehe ich vor dir. Und das ändert alles, meine ganze Sicht auf die Schwierigkeiten, ja, diese Erkenntnis. Und das ist aber die freie Entscheidung, die Gott uns lässt. Will ich bei diesen Äußeren stehen bleiben, so wie andere das eben sehen? Jesus, der Nazarener, kommt da halt, irgendein toller Mensch. Oder will ich dazu durchdringen, zu sagen, hey, hier steht Gott vor mir. Hier habe ich es mit Gott zu tun. Dann werde ich ganz anders mit Problemen umgehen und gar nicht mehr so auf die Menschen fixiert sein. Das Zweite, was in diesem Vers so rauskommt, ist, der blinde Bartimäus, der ruft Jesus an. Also nicht mit dem Telefon, er schreit es raus, er schreit seine ganze Not raus. Mann, Jesus, jetzt kannst nur noch du mir helfen in meiner Not. Und das ist auch was ganz Wichtiges, dass Jesus angerufen wird. Er will angerufen werden. Gott will, dass wir ihn anrufen, dass wir zu ihm kommen und um Hilfe bitten. Zum Beispiel Joel 3, Vers 5 heißt es, wer irgend den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Oder in Notzeiten, ja, Psalm 50, Vers 15, kennt man ja die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hey, was geht vorne draus? Ruf an und Gott ist dann da und hilft und rettet. Jesus drückt dir seine Liebe, seine Hilfe und den Glauben nicht auf. Er lässt die freie Wahl, aber er will angerufen werden. Es gibt keine Zwangsrettung im christlichen Glauben. Das gibt's nicht. Ich komme ja aus Schwaben und da gibt es so einen Witz bei uns. Da sind zwei Schwaben, ganz sparsame Leute natürlich, sind mit einer sparsamen Ausrüstung in die Schweizer Berge geklettert und haben es halt irgendwie nicht ganz geschafft. Sind irgendwo auf eine Felsklippe hängen geblieben und kamen nicht weiter. Und dann hat es von unten jemand gesehen und er hat das Rote Kreuz angerufen und er ist mit dem Hubschrauber gekommen, ja, das Rote Kreuz mit dem Hubschrauber und will die zwei Schwaben da auf der Felsklippe retten. Als die sehen, dass es das Rote Kreuz ist, winken die ab und sagen, nein, 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 wir geben nichts. Dieses Rote Kreuz wollte sie retten, ja, aber sie wollten nicht. Und so ist es im christlichen Glauben auch. Gott rette dich nicht zwangsweise, sondern wenn du ihn anrufst, dann ist er da und hilft dir. Vers 39. Und die vorangingen, geboten dem Blinden, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Leute, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Christen machen. Oder jeder echte Christ macht diese Erfahrung, dass Glaube auf Hindernisse stößt. Im christlichen Glauben gehören Schwierigkeiten elementar dazu. Leute, Gott verheißt uns kein glattes, bequemes Leben, das alles flutscht. Und du kannst die ganze Bibel durchgucken. Du kannst die ganze Bibel durchackern. Und du wirst sehen, wer Gott wirklich gehorcht, im Glauben auf ihn, im Vertrauen auf ihn loslegt, der kriegt Schwierigkeiten, der kriegt Probleme. Das heißt, wenn du Probleme hast in deinem Leben wegen deinem Glauben, weil du Gott gehorchen willst und deine Schwierigkeiten und Nöte kommst, keine Panik, das ist der Normalzustand, das gehört dazu. Ist alles im grünen Bereich, genau richtig. Wundere dich nicht deswegen, sagt der Petrus auch mal, ja, wundert euch nicht, dass euch Leiden widerfährt. Das ist normal. Andersrum ist das Problem. Wenn du wegen deines Glaubens keine Probleme hast, wenn alles super ist und immer nur auf Wolke 7 schwebst wegen deinem Glauben, dann hast du eigentlich ein Problem. Denn dann bist du ziemlich sicher auf der falschen Fährte. Es kann mal phasenweise so sein. Gott gibt diese Ruhezeiten, aber es ist nicht der Regelfall. Wenn es dir ausschließlich gut geht wegen deines Glaubens, dann rate ich dir, nochmal ganz neu diese Dinge hier durchzuackern nochmal neu Jesus anzurufen, auch in dieser Sache. Vers 40, da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach und so weiter. Aber es kommt hier zur Begegnung mit Jesus. Jesus bleibt stehen. Das finde ich so Hammer. Er geht nicht vorbei. Er geht nicht vorbei an diesem Blinden, sondern er ruft, der Blinde ruft und Jesus lässt sich finden. Das ist genau das, wie Jesus handelt. Er lässt sich finden. Er sieht dich in deiner Not. Ja, du bist ihm nicht egal. Das allererste Mal, aber immer wieder neu auch. Ja? Wenn andere dich auch ablehnen und zurückdrängen wollen, so wie den Bartimäus und sagen, hey, komm, lass mich in Ruhe mit diesem Jesus oder so. Ne? Jesus sieht dich. Jesus begegnet dir. Und das ist das Schönste, was hier passieren kann. Ja, ist auch in diesem Lied noch nie, das die Lena da vorher gesungen hat. Wenn Jesus dir begegnet, dann ordnet sich ganz, ganz viel. Und dann ist Jesus tröstet, kam in dem Lied ja auch raus. Jesus heilt. Und das tut er, indem er uns begegnet und Dinge an uns tut, die wir uns so nicht vorstellen können. Und dann werden Probleme plötzlich Nebensache, wenn ich vor meinem Gott stehe. Und ich finde es so herrlich, diese Umstände, die fügen sich ja zu dieser Begegnung. Aber der Blinde, der hat es vielleicht gar nicht gehört oder nicht kapiert oder zumindest auch nicht gesehen, dass Jesus hier arbeitet, im Verborgenen, für die Augen von den Blinden. Ja? Nämlich er befiehlt, dass die Leute zu ihm gebracht werden. Er befiehlt den Leuten, dass der Bartimäus zu ihm gebracht wird. Jesus initiiert es, dass es zur Begegnung kommt. Und das ist die andere Seite der Medaille wieder. Ja? Das ist die Gnade. Ich bin doch blind, ich kann Jesus nicht sehen von mir aus. Es muss immer wieder neu so sein, dass Jesus diese Begegnung herbeiführt. Vers 41. Jesus fragt ihn und spricht, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Das ist hier die entscheidende Frage von Jesus und die entscheidende Antwort von dem Blinden. Jesus fragt dich zum allerersten Mal und immer wieder neu, wenn du vor Problemen stehst oder wenn du ihn anrufst, fragt dich Jesus, was willst du eigentlich jetzt von mir? Und das hatte den Bartimäus auch gefragt. Er hätte ja sagen können, ach Jesus, ich will neue Kleider, ich sehe so verranzt aus oder gib mir ein bisschen Geld, dass ich mir was zu essen kaufen kann oder hilf mir, dass ich ein bisschen meine Lebensumstände ein bisschen besser werden. Ja? Oder gib mir Mitleid, keine Ahnung. Hätte er sagen können. Und damit wäre er in seiner Rolle geblieben. Schön, andere Leute kümmern sich um mich, das ist auch was Tolles. Ne? Deswegen bleiben manche auch gerne krank in dieser Opferrolle. Ach, die Leute müssen sich ja um mich kümmern, ich kann ja gar nicht. Oder, was Bartimäus hier sagt, ja, willst du frei werden, fragt Jesus. Willst du wirklich sehend werden? Willst du das eigentliche Problem gelöst kriegen? Also auf uns übertragen, willst du nur ein bisschen besseres Leben haben oder willst du dein eigentliches Problem gelöst haben? Heißt für uns, das eigentliche Problem ist die Sünde, mein eigenes Ego. Die Schuld, die ich vor Gott angehäuft habe. Ja? Wenn wir nur ein bequemeres Leben kriegen wollen, dann sind wir bei Jesus an der falschen Adresse. Dann war es umsonst, dass wir ihn angerufen haben. Wenn wir aber immer wieder darauf zurückkommen und sagen, Jesus, eigentlich möchte ich, dass du das Tiefste in mir löst. Das tiefste Problem, das, was ich selber vielleicht gar nicht verstehe. Dass du das angehst und ganz tief in mir drin das heilst. Ja? Dann wird Gott helfen. Und das sagt der Bartimäus, der macht es richtig. Er sagt, Jesus, Herr, dass ich sehend werde. Ne? Man hätte ja sagen können, ist doch ganz klar, der will sehend werden. Nein, er hätte auch in der Opferrolle bleiben können. Ja? Aber er sieht, das ist mein eigentliches Problem. Eigentlich das will ich gelöst kriegen. Und das hat aber eine Konsequenz für ihn, nämlich Er tritt raus aus diesem Krankhaften, aus dieser Haltung, jo, andere kümmern sich um mich und müssen mir schön immer was reinschmeißen, sich um mich kümmern, mich nach Hause führen und so weiter. Er tritt raus und sagt, jawohl, ich will mein Leben jetzt ganz neu leben. Und wenn man plötzlich sieht, ist es ein ganz neues Leben. Aber heißt, ich trete raus aus meiner alten Haltung in eine neue. Ich werde mein Leben in Verantwortung vor Gott leben. Ich werde nicht mehr die Dinge passiv abschieben auf meine Eltern, die sich nicht richtig um mich gekümmert haben und weswegen ich jetzt so ein blödes Leben habe oder weshalb ich jetzt so bin, wie ich bin. Nein, wenn ich einmal zu Jesus komme und Jesus mir die Schuld vergibt und mit mir die Dinge angeht, werde ich nicht mehr die Schuld auf andere schieben und sagen, die sind schuld deswegen. Nein, ich werde neu mit ihm aktiv meine Entscheidungen treffen, die Gott mir zeigt. Ich kann auch nicht schön alles auf die Gemeinde abschieben oder den Pastor. Na, die müssen sich jetzt um mich kümmern. Die müssen mir jetzt helfen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich im Glauben bleibe. Und wenn die sich nicht ordentlich um mich kümmern hier in der Gemeinde, dann bleibe ich halt weg. Selbe Schuld so. Nein, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wirklich, wirklich die Dinge angehen werde, wird sich meine Haltung ändern. Ich werde nicht mehr Konsument bleiben. Sondern ich werde zum Produzent der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die ich erfahren habe, die werde ich weitergeben. Und ich werde nicht mehr Erwartungen haben an die anderen, dass die das Loch in mir stopfen. Können sie ja gar nicht. Aber so sind wir oft unterwegs und erwarten vom anderen, ja, dass der mir diese Liebe gibt, die ich so gerne hätte. Und dann sind wir sauer, wenn es nicht gibt. Und wenn die mich irgendwie ein bisschen doof angemacht haben, weil er gerade einen schlechten Tag hat, ja. Das werde ich dann nicht mehr tun, sondern ich werde selber mich dann um andere kümmern und nicht mehr wollen und erwarten, dass sie sich um mich kümmern. Gehen wir weiter, Vers 42. Jesus spricht zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Sei sehend oder besser ausgedrückt ist, siehe, steht hier im Imperativ, in Befehlsform, tu das. Mach die Augen auf, sieh einfach. An einer anderen Geschichte wird es deutlicher. Ja? Jesus sagt mal zu einem Gelähmten, der da liegt, sagt, steh auf und geh. Dann sagt der Mensch, das ist doch gerade mein Problem, ich kann doch gar nicht aufstehen. Und Jesus sagt, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf und geht und erlebt das Wunder. Und genau in diesem Sinne ist das auch hier gemeint. Ja? Er sagt zu dem Blinden, der blind ist, sieh. Und er sieht und er erlebt es, dass dieses Wunder vollbracht wird. Ja? Was ist der Unterschied? Ja? Also in manchen Übersetzungen heißt es so, ja, dass Jesus sagen würde, so seist du jetzt geheilt und so weiter. Nein, 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 er gibt eine Aufforderung. Mach was. Sieh, mach die Augen auf, guck. Was ist da der Unterschied? Wunder treten nicht in Vorleistung aus der sicheren Position heraus, sondern Wunder geschehen im Gehorsam. In dem Moment, wo du Gott gehorchst, erlebst du, dass das Wunder passiert. Nicht vorher. Ja? Und so ist es mit dem Glauben. Der Glaube, den kann man nicht testen, mal so ausprobieren aus der sicheren Position heraus. Und wenn es dann nicht funktioniert, ziehe ich mich wieder ganz nobel zurück. Nein, du musst dich aufs Eis wagen, ja, auf die gefrorene Fläche. Und erst in dem Moment, wo du den Schritt tust und drauf gehst, wirst du erleben, dass Eis trägt. Vorher nicht. Du kannst ein bisschen drin rumstochern, so, aber aus einer sicheren Position heraus wirst du nie erleben, dass das Eis trägt. Erst wenn du das Wagnis eingehst, das Risiko, das ist immer ein Risiko, dann wirst du es erleben, dass Gott treu ist. Und genauso ist es mit unserem Urproblem. Ja? Gott, du sagst, Mensch, Jesus, ja, ich will dieses Problem geklärt haben. Meine Schuld, meine Sünde, mein Ego. Und dann sagt Jesus, dann sieh aufs Kreuz. Und wenn du das im Glauben tust, das ist schon alles. Dann wirst du erleben, die Vergebung ist da. auf das Kreuz, wo Jesus gestorben ist und gelitten hat für deine Schuld, für meine Schuld. Und wenn du das tust, damit ist alles passiert. Du musst nicht noch Glaubenssatz XY auswendig lernen und kapiert haben und noch eine Unterschrift leisten oder sowas. Darum geht es alles nicht. Es geht nur um das eine. Im Gehorsam, im Glauben, im Vertrauen auf Jesus schauen. Auf das Kreuz, wo er die Schuld getragen hat. Du fragst dich vielleicht, ist die Bibel wahr? Du kannst jetzt diskutieren darüber. Du kannst Sendungen angucken. Na ja, wie wird es sein? Du wirst es erleben, wenn du der Bibel gehorchst. Wenn du liest und da steht was, was Gott dir sagt, sagen möchte. Und wenn du danach handelst, wirst du erleben, oh, das ist auf jeden Fall wahr. Da ist eine Kraft dahinter, die nicht menschlich ist. Ja, in meinem Leben ist es oft so, ja, ich bete, Mensch Jesus, ich brauche Kraft, um gegen die Sünde, gegen mein Ego zu kämpfen. Ja, wenn Leute mir da ankommen und mich wieder kritisieren oder so, oh, da bäumt sich in mir alles auf, was soll denn das? Was hat denn der jetzt hier zu sagen? Soll man vor seine eigene Haustür kehren, ja? Es sind immer so eine Schwierigkeiten, jetzt mal ein Beispiel nur. Und Jesus sagt, Mensch, du bittest um Kraft. Weißt du was? Gehorche einfach. Lebe diese Liebe und du wirst erleben, dass die Kraft da ist. Nicht vorher. Du kriegst nicht die Kraft im Vorne draus und fühlst dich, jo, jetzt fühle ich mich richtig gut, jetzt lege ich los. Nein, so läuft es nicht im christlichen Glauben. In dem Moment, wo du gehorsam bist, wird Gott dir die Kraft geben. Im Johannesevangelium 1, Vers 15, da heißt es mal, aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Ich finde das so ein cooler Ausdruck. Wir nehmen Gnade um Gnade. Eins ums andere Mal. Es ist nicht eine Gnade, die für immer, fürs ganze Leben reicht. So, jo, Hammer, einmal durch. Ich habe es kapiert, ich habe diese Kraft. Nein, sondern jedes Mal neu nehme ich diese Gnade. Jedes Mal neu erfahre ich diese Gnade, die Gott mir gibt, um gegen mein altes Leben, gegen meine alte Natur anzukämpfen. Nicht einmal Gnade für immer, sondern in unserem Leben brauchen wir Gnade um Gnade. Und dann sagt Jesus, ja hier, dein Glaube hat dich gerettet, hat dich geheilt. Das ist wieder die menschliche Seite der Medaille. Ne? Ohne Glauben ist es unmöglich, gerettet zu werden. Aber wichtig ist, dieser Glaube ist nicht dieser Lehrglaube, sondern es ist dieser Glaube, der was weiß, der was gehört hat und der danach handelt. Dieser Glaube rettet. Nur der tätige Glaube. Ein Glaube ohne Werke, sozusagen, der rettet nicht. Ja, da gibt es Diskussionen im Jakobusbrief. Dieser Glaube kann nicht retten, der nur vom Kopf her passiert. So, letzter Vers. Die Folgen, da geht es um die Folgen. Und sogleich wurde Bartimäus sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Es sind vier Dinge hier. Das erste ist, der Bartimäus wird sehend. Er ist gerettet, befreit. Er ist sehend geworden. Und wir werden geistlich sehend. Denn es gibt eine Realität, die Realität Gottes, die kann man so nicht sehen. Wenn wir aber gläubig geworden sind, dann sehen wir sie im Herzen und uns gehen ganz andere, ganz neue Dinge auf. Eine völlig neue Welt offenbart sich nur dem Glaubenden. Das zweite ist, er folgt Jesus nach. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, wenn Jesus vorne draus geht und ich ihm nachfolge, ist klar, wer hier das Sagen hat. Er ist der Herr. Ich bin der Jünger. Ich folge ihm nach, der Schüler. Wer nicht zu diesem Leben durchdringt, zur Nachfolge, dessen Errettung ist nur halb. Das ist abgebrochen, in der Mitte abgebrochen. Wir nehmen gerne das in Anspruch. Jawohl, Jesus befreit mich von der Schuld. Aber Jesus muss mich auch von meinem Ego befreien, von meinem rebellischen Willen. Und es geht nur, indem ich anerkenne, dass er der Herr ist und ich sein Geschöpf, sein Kind, er der Vater, der sagt, wo es lang geht. Das heißt, ich trete mein Selbstbestimmungsrecht an Jesus ab. Daran scheitern leider auch manche Christen. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will selber bestimmen, was hier läuft in meinem Leben. Ich will doch nicht Gott gehorchen. Nein, das ist falsch. Mein Wille muss ich Gottes Wille unterstellen. Und nur wenn ich ihm so nachfolge, wenn er leitet und führt und ich ihm gehorche, und das natürlich immer freiwillig, christlicher Glaube ist immer freiwillig, hatten wir vorher ja, ne? Nur dann wird mein Leben gelingen. Es wird nicht immer bequem sein, aber es wird gelingen, so wie Gott es will. Und das Dritte, was den Bartimäus hier betrifft, ist, und er pries Gott. Das ist das Lob Gottes. Und das ist immer ein Kennzeichen echten Glaubens, des christlichen Glaubens, dass letztendlich Gott gelobt wird. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, wie das bei manchen anderen Religionen ist. Ja? Schön, ich habe schön die Leistung gemacht und jetzt kann Gott mich schön ins Paradies aufnehmen oder so. Oder ich muss mit meinen Leistungen schön alles machen und dann geht's vorwärts. Nein, 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 nein. Nicht der Mensch kann sich auf die Schulter klopfen, sondern letztendlich ist immer, Gott wird gelobt und nicht der Mensch. Echter Glaube bindet sich an Jesus fest und nicht an den Menschen. Auch nicht an den Prediger, an den Gemeindeleiter oder an den Leuten oder an sonst was, oder dass ich tolle Gaben habe oder keine Ahnung an meine, an das tolle Gebäude hier. Nein, nein, nein. Es geht letztendlich immer um Jesus, dass Jesus ganz groß rauskommt. Und daran kann ich auch sehen, ob ein Mensch auch gesund unterwegs ist mit Jesus, ja? Dass er nicht Menschen irgendwie auf den Thron hebt und toll erzählt von irgendwelchen Menschen, sondern dass er groß über seinen Gott spricht. Und das Letzte, das ist auch noch ganz interessant, und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Das ist ja ganz interessant, ne? Das Volk, die Menge, die haben am Anfang erstmal voll Kontra gegeben. Bartimäus, halt mal deinen Mund, Jesus hat gerade Wichtigeres zu tun. Und dann hat Jesus sie mit eingebunden, dass Bartimäus auch hergebracht wird. Und jetzt, als sie das erleben, dass Bartimäus geheilt wird, da loben sie Gott. Auch sie dringen zum Lob Gottes durch. Nicht zur Nachfolge, aber immerhin zum Lob Gottes. Das heißt, echter Glaube zieht Kreise. Er bringt früher oder später Frucht. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Das gehört zum Glauben dazu. Früher oder später wird das so sein. Vielleicht sehen wir das nicht immer. Okay, kann sein. Und oft werden wir das vielleicht auch nicht sehen. Aber es wird so sein. Ihr Lieben, Eigenschaften des christlichen Glaubens, diese Eigenschaften, diese Wesenszüge, die gelten am Anfang wie am Ende, immer in unserem Leben. Es tut gut, wenn wir uns darauf besinnen. Ich möchte mal ganz kurz das zusammenfassen. Was macht unseren Glauben aus? Es geht um Jesus, um eine Person, nicht um eine Lehre. Wir sind vor ihm eigentlich wie blinde Bettler und es ist toll, dass Jesus zu uns kommt. Damit geht's los. Der Glaube ist eine Suchbewegung und das Ende dieser Suche ist immer wieder Jesus. Der Glaube ist aber freiwillig. Ich kann Gott erkennen, wenn ich es will. Ich muss es aber nicht. Ich kann auch genügend Gründe angeben, ihn abzulehnen. Jesus möchte angerufen werden und dann wird er helfen. Und es wird so sein, Glaube stößt auf Hindernisse, das gehört dazu. Aber es wird zur Begegnung kommen und Jesus lässt sich finden. Jesus arbeitet im Verborgenen dafür. Und er wird dich fragen, was willst du eigentlich von mir? Und ich hoffe, dass wir immer wieder die richtige Antwort geben und sagen, Jesus, eigentlich möchte ich, dass du das richtige Urproblem löst in mir, dass ich mit meinem eigenen Ego nicht klarkomme. Und Jesus wird dir sagen, dann sieh wieder ganz neu aufs Kreuz. Tu das, was ich dir sage. Und du wirst erleben, dass du im Vertrauen auf Jesus geheilt wirst. Und das wird Folgen haben. Für dich selber, Befreiung, für deine Haltung gegenüber Gott, dass du wieder ganz neu ihn als Herr anerkennst und dass du ihn lobst. Und auch für andere, dass dein Glaube Kreise zieht. Und wenn wir uns daran halten, wird sich vielleicht, ich hoffe doch, manches in unserem Leben wieder ordnen und fügen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der große Gott bist, der auf diese Welt gekommen ist, der sich nicht zu schade war, dass du den ersten Schritt getan hast. Das ist Hammer. Jesus, ich danke dir, dass du so gnädig zu uns bist und auch dieses Leiden auf dich genommen hast, für uns zu sterben, für all den schlamasselnden Mist unseres Lebens. Herr, ich will dich ehren dafür. Und du gib uns die Gnade, die Kraft, den Willen und die Hingabe, dass wir uns ganz auf dich werfen und wir ganz neu immer wieder uns dir zuwenden und dir begegnen wollen und dich anrufen. Segne uns dabei, auch heute an diesem Tag. Amen.